Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Es ist fast Weihnachten, 20 Tage noch bis dahin. Es ist unsere vorletzte Folge in 2025 und wir sind im Norden, Esel, Hund, Katze, Hahnstadt, also in Bremen, und wir lassen unserer Neugier, warum funktionieren Dinge im Fußball gut oder vielleicht sogar sehr gut, weiter freien Lauf, stellen viele Fragen, und die vielen Fragen stellen wir heute Horst Steffen, dem Trainer von Werder Bremen.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich.
Du bist schon ewig im Fußball, ich auch schon relativ lang. Wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Warum eigentlich nicht?
Ja, du warst wahrscheinlich immer nur in der Champions League unterwegs.
Nee.
Und ich in niedrigeren Gefilden.
Gar nicht. Aber jetzt treffen wir uns. Ich freue mich sehr. Ein sehr guter Ruf eilt dir voraus, sozusagen, als Experte und vor allem als Mensch. Was ist dir wichtiger?
Ja, beides. Also ich bin genauso noch Sportler, wie ich aber auch Mensch bin. Und in erster Linie Mensch, ist klar. Und irgendwann wird auch meine Sportlerzeit dann zu Ende sein. Und da will ich auch weiterhin ein guter Mensch sein. Also ich finde, wenn es eine Rangfolge gibt, gibt es erstmal den Menschen und danach den Sportler.
Es ist noch gar nicht so lange her, das war im vergangenen Sommer, da wurde dir die Frage gestellt, wer ist eigentlich Horst Steffen? Und jetzt hast du ganz viele Interviews gemacht, also mit der FAZ, mit der Süddeutschen, mit der Deichstube, die ja hier eine große Rolle spielt in Bremen, mit der Bild am Sonntag und mit dem Kicker und wissen jetzt alle, wer Horst Steffen ist.
Ein Teil von mir wissen Sie wahrscheinlich, also ich glaube, dass die Ansichten schon rausgekommen sind in die Welt. Durch viele Interviews haben mehr Leute Dinge über mich erfahren, die sie vielleicht vorher nicht kannten. Und aber es ist sicherlich noch einiges in mir, was nicht öffentlich ist.
Soll das auch so bleiben oder hast du einen Teil, den du schützt oder schützen willst?
Nicht bewusst, aber es werden jetzt auch nicht so viele Fragen gestellt in bestimmte Richtungen, so dass ich sage, das sind noch andere Themen, die ich noch nicht beantwortet habe, weil die Fragen nicht gestellt worden sind. An sich bin ich sehr offen für um preiszugeben, mich zu offenbaren, was ich so denke, was ich so fühle. Ich muss nicht zu allem was sagen, und es gibt sicherlich ein paar Bereiche, wo ich sage, die bleiben bei mir. Aber grundsätzlich habe ich eine Offenheit den Fragestellern gegenüber und will die Fragen auch vernünftig beantworten.
Welche Frage fehlt denn noch? Dann würde ich die als erste stellen, sozusagen.
Ja, da gibt es einige Fragen, aber
tatsächlich, ja, nach all den Interviews gibt es noch Fragen, die nicht gestellt worden sind. Das ist ja fast schon...
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, okay, gut. Dieses Prominentsein, hat das irgendeinen Input auf dein Leben? Also du bewegst dich ja in der Stadt auch, du magst die Stadt, hat sich das verändert so ein bisschen? Oder?
Also es hat sich verändert. Also ich persönlich... wird halt häufiger angesprochen, erkannt. Es ist was Neues auf jeden Fall. Also für mich ist es eher so, dass die meisten, die vielleicht sagen, ey, was für ein Blödmann, das denken und das nicht äußern, und eher die anderen, die das Gefühl vermitteln wollen, ey, wir mögen dich, dass sie das kundtun. Und das tut mir natürlich auch gut. Also Anerkennung zu bekommen, das ist weiterhin, glaube ich, ein Grundbedürfnis auch von mir, dass das gut tut, ohne dass ich es brauche, um mich zwingend dann wohler zu fühlen. Ist es doch angenehm, wenn Leute sagen, Mensch, schönes Spiel am Wochenende, habt ihr toll gespielt und gewonnen, weiter so, und deine Art und Weise gefällt mir und passt zu Bremen. Das sind sicherlich gute Resonanzen. Für mich persönlich bleibt es weiter Fokus auf Fußball, auf Miteinander und Familie. Also da hat sich nicht ganz viel geändert.
Aber hat das, oder wie groß war die Rolle, die da besprochen worden ist, vielleicht auch, als ihr euch kennengelernt habt, Werder Bremen und du, also passt du zur Stadt, passt du zu dem Verein? Ich würde jetzt mal sagen, ein Verein mit viel Tradition, wo aber doch der etwas mehr Ruhe ausstrahlt in der Liga, so würde ich es mal nennen, war das ein Thema in den Gesprächen?
Ich glaube, es ist die Verantwortlichen dann schon überzeugt hat, dass ich der richtige Mann sein sollte für Werder. Zum einen, dass ich gerne offensiven Fußball spielen lasse, was für Werder spricht, aber eben auch so einen familiären Charakter habe im Umgang mit Menschen, dass ich die Jungs echt alle wertschätze und mir es nicht egal ist, ob irgendeiner jetzt gerade schlechte Laune hat oder nicht. Ich glaube, dieses Gefühl des Miteinanders und der Führung war auch das, was Werder gerne möchte, und die Verantwortlichen waren dementsprechend überzeugt, dass ich das... was ich da erzählt habe, dass genau das Richtige ist, was zu Werder passt. Und Und da ich das so erzählen kann, wie es ist und nicht irgendwie was erzählen muss, um einen Verein zu finden, kam das so authentisch an und so bin ich auch. Und ich glaube, dass das auch die Verantwortlichen so erfreut und auch die Bremer mitbekommen, dass es eben der Horst Steffen so wie er ist und nicht der Horst Steffen, der jetzt als Trainer irgendwie Eindruck machen muss oder so sein sollte, damit er gut wegkommt.
Musstest du dich denn mal verstellen in deiner Karriere irgendwie, dass du so ein bisschen weggegangen bist vom eigentlichen Horst Steffen?
Ja, ich habe das schon eine Zeit lang so gehabt wahrscheinlich, dass ich wirklich immer wieder nach Anerkennung auf Anerkennung gehofft habe, dass ich sehr gerne gelächelt habe und manchmal in Situationen gelächelt habe, wo ich sage, nee, du fühlst dich nicht gut. Also jetzt kam bei der letzten Pressekonferenz die Frage, ja, Herr Steffen, Sie lächeln ja heute gar nicht. Ja, gut, wir haben in der Nachspielzeit das 1-1 kassiert, da gibt's für mich jetzt auch schlechte Laune. Also das ist auch so, dass ich grundsätzlich eher offen den Leuten gegenüber bin und ein Lächeln schenken kann, weil ich einfach Menschen mag und freundlich bin und so erzogen bin, das kommt dazu. Aber ich habe früher wahrscheinlich häufiger gelächelt, wo es mir gar nicht so gut ging. Mhm. Und das habe ich abgelegt.
Also das ist ja eine spannende Veränderung irgendwie. Gab es da eine spezielle Situation, wo du dann gesagt hast, das macht keinen Sinn? Also wenn Horst Steffen nicht so gut gelaunt ist, lächelt er nicht. Und wenn er gut gelaunt ist, lächelt er?
Nein, es ist sicherlich eine Arbeit an mir, die über die Jahre dann immer wieder kommt, dass auch Leid dazu gehört, um zu reflektieren und nachzudenken, ist das der richtige Weg, den du gerade gehst, oder solltest du vielleicht ein bisschen anders denken und dich überprüfen? Ich glaube, das ist das Heranwachsen, das ist Erwachsensein und dann eben auch das Älterwerden, dass ich meinen Verstand dann eben nutzen kann, um zu reflektieren und zu sagen, hey, willst du das so weitermachen, wie du es jetzt bisher hattest? Und deshalb überprüfe ich immer wieder. Ich habe meine Überzeugungen, die da sind, die ich gut finde aktuell. Aber ich kann immer nur sagen, Stand jetzt, weil es gibt wieder neue Erlebnisse, wieder neue Ereignisse, die mich sicherlich dazu bringen, zu überdenken.
Also das haben wir in der Vorbereitung auch gemerkt, in all dem, was wir über dich gehört und gelesen haben. Also es ist ja nie zu Ende. Also es geht immer weiter. Die Neugier ist da, sich weiterzuentwickeln. Kannst du das übertragen auf die Jüngeren, mit denen du arbeitest?
Ich versuche das. Also ich versuche das zu leben und zu zeigen, dass das, was Vergangenheit ist, einfach schon vergangen ist und dass der jetzige Moment einfach total wichtig ist, um neue Dinge zu erleben und zu erfahren. Und ich sehe das an Enkelkindern, die spielen, als an dem Spiel einfach aufgehen. Und so haben wir es grundsätzlich auch in uns gehabt, als wir als Kind spielen gelernt haben, Fußballspielen geliebt haben, dass ich einfach sage, dieses Gefühl ist bei jedem Einzelnen noch da und ich spüre das an mir, dass mein Körper sicherlich einen Alterungsprozess hat. Aber dieses.
Horst Steffen hat Rückenschmerzen.
Das ist ja gestern Abend erst passiert. Ich weiß nicht, ob es am Podcast lag.
Zack.
Keine Ahnung.
Na gut.
Also ich merke einfach für mich, dass so in mir immer noch ganz viel Neugierde ist, das kleine Kind da ist, um Dinge neu zu machen und auch gerne mal Gedanken verloren zu sein und aufzugehen in den Momenten. Das macht mich glücklich und zufrieden.
Zitat Nick Woldemade. Er ist ein überragender Trainer, aber was noch viel schöner ist an ihm, er ist ein überragender Mensch. Wenn das ein Ex-Spieler sagt, mit dem du gearbeitet hast in Elversberg, der jetzt eine große Karriere macht, muss man ja schon sagen, eine Wahnsinnsablöse erzielt hat, ist das, kommt das als besonderes Kompliment an?
Ja, das kommt an. Scheinbar hatte ich Wirkung auf Nick, dass er das so sagt. Ich begrüße seinen Weg und freue mich sehr, dass er dahin gekommen ist. Und aber es sind eben auch immer wieder Spieler, die in Kapellen waren oder in der A-Jugend in Gladbach, wo es einfach klar war, dass die profitiert haben von der Art und Weise, wie ich Fußball sehe und wie wir trainieren, aber eben auch, dass einige was mitgenommen haben für sich persönlich und sagen so, der Trainer hat menschlich mich auch weitergebracht. Also das ist nicht nur bei Nick so, das ist bei vielen anderen so. Es wird sicherlich auch ein paar geben, die sagen, was für ein Blödmann, der hat mir gar nicht gut getan. Aber grundsätzlich freue ich mich total, dass Nick das so empfunden hat. Das Gefühl, dass er davon profitiert hat, ist für mich positiv und trotzdem werde ich nicht derjenige sein, der sagt, ja, durch mich ist Nick der geworden. Ja, ich glaube, Nick hatte ganz, ganz viel in sich und jeder einzelne Spieler, der einen Sprung macht, der sich entwickelt, der hat es in sich. Und ich habe dabei vielleicht eine Tür geöffnet, geholfen, aber durchgehen mussten sie selber alle. Und wenn sie das Talent nicht haben, konnten sie auch nicht durchgehen.
Gibt es denn noch Kontakt zu Ex-Spielern, die mal anrufen und sagen, Mensch, kannst du mir da helfen?
Also ein Austausch ist immer wieder da, dass auch Jungs schreiben, ich dann auch mich zurückmelde und, egal, ob sie bei mir viel gespielt haben oder nicht viel gespielt haben, das war nie wichtig für mich. Ich muss nach Leistung aufstellen, ich bin Angestellter des Vereins, um die bestmögliche Performance und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, und danach stelle ich auch auf und danach trainiere ich auch, aber dann nebendran vom Umgang unterscheidet sich das nicht, ob einer wirklich einen Wert für dieses Ergebnis hat oder weniger Wert für das Ergebnis hat. Ich habe mal jemanden verabschieden müssen, der wirklich wenig gespielt hat. Bei mir, glaube ich, in einer Saison 2 Minuten Einsatzzeit bekam und der nur gesagt hat, Trainer, ich möchte so gern bleiben, aber ich weiß, ich muss gehen. Ja, und das ist für mich nochmal schöner, dass selbst ein Junge, der wirklich die Schuld bei mir suchen könnte, sie bei sich gesucht hat und gewusst hat, dass ich ihn mag und dass er sich dafür bedankt hat, fand ich bemerkenswert. Noch bemerkenswerter als die sich bei mir entwickelt haben.
Ich stelle dich nochmal kurz vor, das mache ich bei allen Gästen, also so dein Werdegang, wo du gespielt hast und wo du geboren bist, damit wirklich alle wissen, was so deine Heimat ist auch, zum Beispiel. Also geboren am 3.3.69 in Langlatum, das ist bei Meerbusch, ich habe extra nochmal nachgeguckt, das heißt langes Wasser, aber Langlatum kennt ja keiner als Begriff irgendwie, aber das ist auf jeden Fall der Ursprung. Sohn eines ehemaligen Nationalspielers, Bernhard Steffen, nach der mittleren Reife eine Ausbildung absolviert, Sozialversicherungsfachangestellter und zum Heilpraktiker, das sprechen wir gleich nochmal drüber. Profi in Uerdingen, in Gladbach, Duisburg, über 200 Bundesligaspiele, Trainer Kapellenerft, Duisburg, Gladbach, Stuttgarter Kickers, Preußen, Münster, Chemnitz, Elversberg und jetzt eben in Bremen mit Elversberg zusammen aufgestiegen, dritte und zweite Liga und ja fast in die erste. Und Heilpraktiker finde ich spannend. Ist da noch ein bisschen was in dir von einem Heilpraktiker in diesem hochtechnisierten Betrieb der Bundesliga, wo es sofort MRTs und was weiß ich nicht alles für Untersuchungen gibt?
Also ich schätze beides. Ich hatte damals eben eine Verletzungsgeschichte und musste dann merken, dass die Schulmedizin da nicht wirklich weiterkam. Ich bin fünfmal hintereinander operiert worden in Achillessehne und rief nach der 6. Operation und hatte die volle Überzeugung, die 6. Operation, die wird mir dann es ermöglichen, wieder voll da zu sein. Ich war zwischendurch immer mal wieder kurz im Training, dann kamen die Beschwerden wieder. Und ich hatte schon auch alternative Heilmethoden da probiert und mein Schwager sagte, Horst, geh doch endlich mal zu dem Osteopathen, den ich dir empfohlen habe. Ich sage, ja, Frank, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Am Ende ging ich dorthin und 3 Wochen später war ich auf dem Feld und konnte wieder trainieren und war ansatzweise schmerzfrei und konnte dann diese ganzen Beschwerden, die kamen nicht wieder. Ja, und der hat mir halt erklärt, dass es Bindegewebe gibt, der hat mir an Bauch rumhantiert. Ich sage, die Achillessehne, die tut weh. Und er hat mir sehr
klar, die Organe werden dann verschoben.
Genau, ja, ja. Weil Bindegewebe durchzieht den ganzen Körper und wenn da irgendwo eine Falte ist, dann muss das bereinigt werden. Dann zieht es an einer anderen Stelle und das war bei mir eben die Schwachstelle Achillessehne. Und da habe ich gemerkt, dass doch der ganze Körper irgendwie verbunden ist und dass es mehr gibt als Schulmedizin. Also ich schätze beides. Schulmedizin ist total wichtig, muss weiter den Stellenwert haben und ein bisschen alternative Medizin habe ich weiterhin. Homöopathie habe ich kennengelernt und da habe ich gesehen, wie das bei den Kindern wirkt. Und in beiden Fällen, die Kinder sowohl wie ich auch, wir hatten keinen Glauben daran, dass das funktioniert. Also bei mir war ganz klar, ich mache das, weil der Frank das gesagt hat, mein Schwager, dann lege ich mich da hin oder mache mit dem mal eine Behandlung und hatte nicht den Glauben, dass ich da gesund werde durch, sondern eher die 6. Operation mich gesund machen wird. Insofern ist auch dieser Satz immer, du musst dran glauben, nicht wirklich wahr. Also das finde ich das Schlimmste, wenn Patienten diesen Satz bekommen, ja, du darfst nicht so sehr in dich hineinhören.
Obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist, ne? Dass das Mindset, der Glaube, eine Wahnsinnsrolle spielt.
Hundertprozentig ist das so. Nur wenn etwas da ist, dann sollen die anderen nicht einreden, dass es nicht da ist. Ja, also das ist so, ich glaube, dass eine Wahrnehmung schon das Allerwichtigste ist, was jeder Patient dann auch hat, dass wir mit unserem Verstand, mit unseren Gedanken total viel beeinflussen können ins Positive, aber eben auch ins Negative. Das ist mir ganz, ganz klar. Und deshalb habe ich weiterhin eine überwiegend positive Lebenseinstellung und mir vorgenommen, dass ich glücklich bin und meistens funktioniert das.
Am Wochenende ist ja wieder ein super wichtiges Spiel für euch. Also ganz im Norden vibriert gegen den HSV, kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt gibt's erstmal Geschenke, weil es ja bald Weihnachten und wir haben dir ja so einen Rubbellos-Kalender mitgebracht. Für jeden Tag gibt's einen, heute ist ja der 4. Dezember, also du darfst theoretisch schon 4 aufrubbeln.
Ja.
Ich mach das deswegen, weil wir haben auch Gordon Herbert, den Basketballtrainer bei uns gehabt, der sehr erfolgreich war.
Ich brauche aber irgendwas zum Aufrufen.
Eine Münze oder sowas, ne?
Ich habe jetzt nicht dabei.
Ich spende meine Kreditkarte sozusagen, damit kann man es auch machen.
Okay.
Mach's
hier, ja?
Ja, ja.
Hier,
es gibt,
bei den
Tieren. Ich glaube, irgendwie da. Es gibt maximal 10.000. Da müssten wir dann aber teilen, Horst. Oder ihr investiert das in was auch immer. Neue Abwehrspieler, neue Stürmer. Nein, wir schenken dir das deswegen, weil Gordon Herbert, den hatten wir auch, der hat ja sehr erfolgreich die Basketball-Nationalmannschaft trainiert. Der hat mit Rubbellosen beim Training immer gearbeitet, mit diesen ganzen so. Und gibt's schon Gewinne? Gewinne, Gewinne, 3 gleiche?
Nein, sieht einmal nicht danach
aus. Okay. Und hat die immer in der Halle verteilt. Diese kleinen Rubbellose, wo man 1 Euro gewinnen kann oder 2, bei diesen Superstars aus der NBA, die müssen jetzt nicht sagen, was die verdienen. Und dann mussten die immer von der Stelle, wo die lagen, mussten die immer werfen auf den Korb. Und das hat hinter so eine Dynamik entwickelt in der Mannschaft, dass die nach dem Training alle da geblieben sind und von diesen Rubbellosstellen wieder nichts gewonnen.
Sieht so aus.
Oh, Wahnsinn. Wieder. Magst du solche anderen Herangehensweisen, also auch das Kleine im Großen?
Ich bin da ziemlich deutsch unterwegs, sagen wir mal so, was Struktur anbelangt, Trainingsinhalte anbelangt, da bin ich nicht derjenige, der für Spaß großartig zuständig ist. Ich finde, das darf bei den Jungs kommen, dass sie grundsätzlich Freude an ihrer Arbeit haben, das will ich schon klar machen.
Bist du ein strenger Trainer, richtig, ja, wenn's denn losgeht mit dem Training?
Das ist auch eine Aussage, die gefallen ist, dass ich auch streng sei. Also
okay.
Neben dem freundlichen Horst Steffen gibt's eben auch eine Strenge und das ist auch für mich ganz klar. Also das schließt sich nicht aus, grundsätzlich höflich und wohlwollend den Spielern gegenüber zu sein, aber auch allen Mitmenschen. Aber wenn sie die Arbeit nicht richtig machen, dann bin ich sehr streng. Ich glaube, da wissen sie schon, wenn es lauter wird, okay, jetzt müssen wir Gas geben. Und ich finde, eine Lockerheit zu haben, wenn es im Training was zu lachen gibt, dann sollten wir das tun. Aber ich mache jetzt nicht Übungen und versuche, dass die Jungs lachen. Athletiktrainer manchmal im Aufwärmen haben den Auftrag auch, dass das so sein soll. Aber ich persönlich bin da sehr inhaltbezogen und habe das Gefühl, wir müssen das und das trainieren, damit wir das am Wochenende schaffen, den Gegner zu bespielen, weil am Ende sind wir, glaube ich, nur ganz glücklich, wenn wir das Spiel gewonnen haben und es fällt die Trainingsarbeit in der nächsten Woche dann auch wieder leichter.
Mhm.
Bisher gibt es keine Gewinne.
Das ist natürlich peinlich. Aber du, in den nächsten 20 hast du noch die Chance. Also jetzt die darfst du natürlich erst morgen, ist ja erst der 5. Dann musst du die Tag für Tag gut, vielleicht. Ja. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Du hattest ja selber viele Trainer. Ne? Also jetzt bist du der Älteste der Liga. Das ist mir auch erst in meiner Recherche aufgefallen. Es gibt da jetzt viele, die ihre Karriere...
1 Euro, glaube ich.
1 Euro?
Jawohl.
Ja dann, aber nicht alles auf einmal ausgeben. Nee, das Letzte, genau. Ich sage aber 1 Euro. Und ist es so eine Geschichte, dass man von jedem Trainer logischerweise was mit dem man arbeitet? Also du hast tolle Trainer gehabt, ne? Das kommt dann immer wieder, fällt einem das immer wieder ein?
Ich glaube, dass wirklich jede Begegnung eine Wirkung hat. Also deshalb die Dinge, die nicht so gut hängen geblieben sind, die haben eine Wirkung auf mich gehabt, wo ich sage, hey, das finde ich doof, mache ich anders. Und umgekehrt, die Sachen, die gut waren, die konnte ich auch gut übernehmen. Also deshalb hat jeder Trainer, auch wenn ich mit dem jetzt irgendwie, oder wenn ich das Gefühl hatte, der macht das aber falsch, habe ich was draus gelernt. Also ich habe meistens die Trainer in Ruhe gelassen. Also wenn wir auslaufen waren und die Kollegen kamen dann beim Auslaufen zu mir und haben gesagt, ja, Horst, was haben wir denn da wieder für ein Training gemacht? Und wieso hat er das jetzt so gemacht? Ich sage, lass mich in Ruhe. Ja, ich will jetzt entspannen. Es ist Auslaufen. Der Trainer wird schon wissen, was er tut. Also ich habe schon eine Herangehensweise gehabt, den Trainern sehr zu vertrauen und das zu tun, was der Trainer da gerade von mir verlangt. Und zusätzlich in etwas reiferem Alter dann eben gesagt, ey, ich teile mir das so ein und Jungs, wir machen das so und so, dass dann nochmal klar war, wir haben alles zu machen, was der Coach sagt und intern dürfen wir aber das mit Leben füllen.
Magst du denn so kleine Revoluzzer, die alles hinterfragen und sagen, es geht so nicht, ich möchte das anders, ich möchte das erklärt haben oder?
Ist jetzt nicht so mein favorisierter Menschenschlag. Ja, also wir können über alles sprechen, aber während Trainingseinheiten schon zu sagen, ah, die Übung ist jetzt nicht so super und eigentlich müsste es ja so sein und wieso laufen wir links rum, wieso laufen wir rechts rum, das Nörgeln, das ist jetzt nicht so okay. Das, was ich gut finde. Mhm.
Ich weiß, dass du gerade ein Buch liest, die 1%-Methode. Es geht so grob darum, dass kleine Dinge, kleine Veränderungen große Wirkung haben. Hast du was festgestellt, auch durch das Buch oder in letzter Zeit, dass, oder hier in Bremen sozusagen, dass kleine Veränderungen eine große Wirkung haben?
Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Buch, aber es ist auf jeden Fall zu erkennen gewesen, mit wie viel Gewohnheit ich durch den Tag laufe. Das ist ganz klar, dass Abläufe einfach fürs Gehirn wahrscheinlich einfach zu nehmen sind, wenn sie sich wiederholen. Und Einzige, was ich jetzt schon gemacht habe, ist eben eine halbe Stunde früher aufstehen, damit ich mir meine Zeit nehme, um ja den Tag zu planen, zu durchdenken, was steht an und nicht zum Training zu fahren und dann anzufangen. Ach so,
durch das Buch jetzt auch, ne?
Sozusagen. Ja, ja.
Ein bisschen raus aus dem, was man immer gemacht hat.
Genau. Es ist dann auch wieder eine Routine und es geht dann eben auch ganz schnell, dass das ganz normal ist. Also diese Situation von Routinen, ich glaube, das hatten wir jetzt hier im Verein auch extrem, dass natürlich durch die Arbeit von Ole Werner und Dreierkette und die Jungs sehr viele Gewohnheiten hatten, die ich dann aufbrechen musste und das erstmal so ein bisschen zu Irritationen geführt hat. Und das gedankenlose Spiel, was ich eigentlich haben möchte, erstmal gedankenvoll war. Und dann waren Abläufe nicht ganz so klar, sodass wir jetzt wieder dabei sind, Gewohnheiten zu schaffen, dass die Jungs aus ihren alten Gewohnheiten rauskamen und neue jetzt bekommen haben.
Gedankenloses Spiel finde ich eine spannende Vokabel. Erreicht man das jemals? Oder hast du das schon erreicht?
Als Spieler war es viel zu selten. Ich glaube, ich kann mich an 3 Spiele erinnern, wo ich nachher in der Kabine saß, ohne dass ich jetzt super gespielt hätte. Ich dachte, ey, sag mal, wie war das denn jetzt? Wie hat das Spiel jetzt funktioniert? Du warst ja voll in dem Spiel drin. Und ich glaube, das ist das, was man als Flow-Zustand bezeichnet. Und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, aber mein Kopf war so streng und ich musste so gut sein und habe dadurch echt die Leichtigkeit des Spiels einfach nicht auf den Platz gebracht. Und ich glaube, dass es noch besser hätte funktionieren können und wahrscheinlich weniger Verletzungen gebracht hätte, wenn ich das häufiger gehabt hätte und wenn ich die Methoden, die ich jetzt anwende, schon früher gehabt hätte. Deshalb versuche ich, die zu vermitteln. Ohne dass ich das Gefühl habe, das müssen alle machen, weil jeder braucht so eine Lebenszeit und so einen Weg, den da dahin geht, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich glaube, mit 20 ist man noch eher der Macher und will raus in die Welt. Und trotzdem habe ich in vielen Spielen draußen gesessen und habe gesagt, wow, was spielen die Jungs da gerade für den Fußball? Und dann glaube ich, dass sie sehr stark im Flow waren. Und ich habe jetzt nicht jeden Einzelnen gefragt, aber ich glaube, dass das häufiger passiert ist bei den Jungs, die dann auch so eine Resonanz jetzt gegeben haben, wo viele sagen, ich habe jetzt wieder die Freude am Fußball gewonnen. Ich find's halt schade, wenn der Kopf und die Erwartungen die Freude an dem Spiel nehmen, weil es ist so ein super Spiel.
Absolut, aber nochmal zum Verständnis. Also ich kann doch nur gedankenlos spielen eigentlich, wenn ich meine eigenen Entscheidungen in den wichtigen Momenten zugunsten der Mannschaft richtig treffe, ja. Sozusagen. Dafür brauche ich ja ganz viele Routinen,
ja.
Dass ich jetzt nicht drüber nachdenken muss, was mache ich, sondern wie laufe ich jetzt in den Raum, das ist also
genau.
So.
Genau. Und das ist Trainingsarbeit. Also bevor das ein Fluss wird, muss natürlich viel trainiert sein, müssen viele, wenn dann Abläufe, Situationen gestellt worden sein, sodass ein Selbstverständnis in die Handlungen kommt, dass das, also.
Aber sie sollen dann selbst entscheiden auf dem Platz.
Das ja, ist es gibt ja zu verschiedenen Spielsituationen verschiedene Lösungen. Und sie brauchen ja 2, 3 Lösungen. Und da sind wir dabei, das eben zu erarbeiten. Und dann geht's eben, okay, der macht die Außenbahn zu und dann gehe ich nach innen. Der macht die Innenbahn zu, gehe ich nach außen. Ja, und auch dieses, ich krieg den Ball, da muss eigentlich einer stehen von mir. Da muss einer frei sein. Das sind ganz, ganz viele Abläufe, sodass diese Intuition und die Kreativität ein Fundament hat in den Abläufen, in Dingen, die sie schon gemacht haben und das ausreichend gemacht haben, sodass irgendwann dann Dinge passieren, wo sie sagen, die haben wir nicht trainiert. Ja, aber erstmal dieses Grundgerüst an Lösungen, das will ich den Jungs anbieten, dann das gibt Sicherheit, es gibt Vertrauen und darüber hinaus kommt dann deren Talent, deren Qualität, die ich als Trainer nicht trainieren kann. Ich kann Spielsituationen, die Jungs in einem Flow gut gelöst haben, kann ich kaum vorhersagen und trainieren, aber ein Grundfundament an wenn das passiert, machen wir das, wenn das passiert, machen wir das. Das kann ich schon legen.
Bist du froh, dass du in der Bundesliga angekommen bist?
Ja, bin ich sehr froh. Ich hab's erst gemerkt, dass ich diesen Wunsch hatte, als ich in Bremen unterschrieben hatte und irgendwann dann mal in Ruhe alleine zu Hause war. Ich dachte, hey, genau, da wolltest du hin. Ich hatte mir das nicht wirklich so vorgenommen. Ich hatte zwar schon auch immer wieder eine Idee und ein bisschen visualisiert, du könntest da hinkommen, aber es war jetzt nicht tagtäglich mein Antrieb, in Elversberg oder sonst wo zu arbeiten, damit ich da hinkomme. Weil das ist wieder ein Ziel in der Zukunft, was einfach für den Alltag, für den jetzigen Tag überhaupt nicht gewinnbringend ist. Aber ich habe gemerkt an der Reaktion, ey, im Hintergrund hattest du ständig das Ziel, wirklich auch Bundesliga-Trainer zu sein.
Das heißt, jetzt im Hintergrund ist das Ziel, irgendwann mal international zu spielen in Bremen, was noch nicht auf der ersten Bühne ist.
Wahrscheinlich ist das so, ja.
So muss es ja eigentlich auch sein. Hattest du mal Zweifel als Trainer, also vor Elversberg, gab es ja eine Pause, hast du da mal gedacht, wie geht's weiter, ist das, komme ich da nochmal rein, hat das noch so viel Zukunft, dass ich da erfüllt sein kann?
Ich hatte einen Zweifel daran, ob die anderen das sehen, dass das gut ist, was ich da mache. Das gab's ein Stück weit. Und trotzdem hatte ich keine Zweifel an der Arbeitsweise und an der Arbeit, die ich gemacht habe. Ich glaube, es ist immer so, dass wenn Bedingungen so sind, dass ich sage, aus diesen Mitteln hole ich das Beste raus und bekomme ein bisschen Zeit, dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich das auch schaffen werde. Manchmal war die Zeit nicht da, manchmal waren die Bedingungen so, dass Vereinsverantwortliche, die vielleicht etwas anders eingeschätzt haben, als die Realität es hergegeben hat. Aber dass ich das Gefühl hatte, ich bin auf dem richtigen Weg, das gab's immer. Und trotzdem dieses Gefühl, wo geht's hin? Als ich in Stuttgart angefangen hatte, Profitrainer zu sein, Drittligatrainer zu sein, da waren die Äußerungen schon so mit der Entwicklung, die Stuttgart genommen hatte, oh ja, das ist ein Bundesliga-Trainer. Und dann war das eben nach zwei Stationen weiter mit Chemnitz und Münster eben nicht mehr der Fall. Und das
Wann war das in Stuttgart?
Ich habe 2013 dort angefangen.
Ja, okay.
Und dann war das schon auch so, dass ich gesagt, okay, jetzt meldet sich da gerade keiner mehr. Und dann kam Ole Burg auf die Idee, weil wir eine gemeinsame Vergangenheit eben auch hatten und er in der dritten Liga gegen Stuttgart Kickers gespielt hat und das Gefühl hatte, ich bin nur hinterhergelaufen. Irgendwie hat da der Kollege einen Plan gehabt, der fußballisch gut war, der als Mensch auch gut ist, sodass Elversberg die Idee hatte, mich dann zu verpflichten und ich auch gesagt habe, worauf willst du warten? Du hattest jetzt Pause, jetzt geh mal wieder ans Arbeiten, geh mal wieder ans Machen, du musst auch dich wieder erweitern und kannst nicht hoffen, dass ein Drittligist kommt, ein Zweitligist kommt. Jetzt geh an die Arbeit und wie sich das rausstellte, war es eine gute Fügung.
Ja, was ihr da in Elversberg gemacht habt, jetzt ja immer noch. Es ist ja wirklich außergewöhnlich. Also
ja.
Tolle Struktur und tolles Scouting. Also herausragend. Eigentlich finde ich jetzt, ich komme jetzt aus Köln, ist ein Stück bis nach Elversberg, vielleicht ist es in der Region anders, aber ich finde, zu wenig gewürdigt immer noch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Norbert Meyer hat mal zu dir gesagt, guck mal, wie du aus dem Auto steigst. Kannst du dich an den Satz noch erinnern und was hat der ausgelöst damals bei dir?
Ja, es war so, dass ich muss die Geschichte etwas größer machen. Also ich war in der Reha mit Hüftproblemen und konnte in der Reha alles machen. Und das hatte ich dann 2 oder 3 Wochen. Mein Vertrag lief aus im Sommer. Und irgendwann habe ich Norbert Meyer gefragt, ob er denn sich vorstellen könnte, dass ich noch einen Vertrag bekomme. Da sagt er, ja, wenn du fit bist, weiß ich, wie du spielst, dann ist es gar keine Frage, kann er sich das gut vorstellen. Und ich merkte aber, dass mein Körper nicht ganz so mitmachte. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich kann in der Reha alles machen. Ich will aufs Feld, ich habe dieses Spiel so geliebt. Ich wollte einfach wieder trainieren, mit den Jungs sein und nicht in der Reha aufhören. Und dann bin ich ins Training gegangen und konnte es auch über Wochen ganz gut gestalten. Und dann habe ich Norbert Meyer gesagt, Norbert, also ich möchte auch spielen. Da hat er mich ganz irritiert angeschaut und hat gesagt, du willst spielen, aber wie steigst du aus dem Auto aus? Ich sage, ja, aber du musst doch sehen, wie ich trainiere und das ist das Entscheidende. Und dann habe ich nochmal so Gas gegeben im Training und nach einer Woche hat er gesagt, du hast ja recht, ich muss sie ja spielen lassen. Da habe ich gesagt, siehste, genau so soll es kommen. Und dann habe ich weiter Gas gegeben und mein Körper wieder erfordert, es gab einen Faserriss. Und dann war klar, ich war da raus, aber ich hatte einfach dieses Bedürfnis, weiter auf dem Feld zu sein. Und mein Rücken stand schief, weil er irgendwie kompensiert hat. Und ich habe gedacht, ein Jahr schaffe ich noch. Vorbereitung wird schwer, das wird hart, aber dann kann ich noch ein Jahr Fußball spielen.
Aber diese, kann man es jetzt sagen, Verbissenheit oder Besessenheit als Spieler, wieder aufs Feld zu kommen, macht dann keinen Sinn? Also ist das zum Beispiel auch was, was du mitnimmst, wo du sagst, du kannst es nicht erzwingen?
Das war sicherlich die größte Erkenntnis, dass das, was ich hatte, also dieser Ehrgeiz, ist ja auch Antrieb. Also wenn du ohne Ehrgeiz in die Bundesliga kommen möchtest, wird es echt nicht leicht. Aber ich war ein Stück weit drüber. Und dieses drüber will ich halt den Jungs überhaupt nicht geben. Sie dürfen das Spiel mit aller Intensität, und das verlange ich ja auch, dass das Spiel mit aller Intensität geführt wird, aber nicht mit Verbissenheit, nicht zu viel des Guten. Und mein Körper hat mir ständig Hinweise gegeben, dass ich das etwas entspannter angehen sollte. Ich habe die Zeichen nicht verstanden und brauchte dann eben die Pause danach, um zu reflektieren, und wo ich dann das Gefühl hatte, hey, das darf ich den Spielern nicht anbieten. Also wenn ich weiter so verbissen bleibe und nach Niederlagen 2-3 Tage unansprechbar bin, was als Spieler so der Fall war, da hat mich ein Spiel, was nicht funktioniert hat, wo ich selber schlecht war, 2-3 Tage richtig mitgenommen, und mein Selbstvertrauen war so im Keller, dass ich das nur über Trainingseinheiten dann wieder aufbauen konnte und mit den ersten Aktionen im nächsten Spiel wieder gut machen wollte. Das wollte ich keinem anbieten, dass man sich, weil man ein nicht so gutes Spiel gemacht hat, sich richtig schlecht fühlt über längere Zeit.
Aber ist das nicht schwierig, dass, also jetzt den Jungen, mit denen du arbeitest, die sind 20, die denken natürlich, sie sind unverwundbar, sind unzerstörbar, sind die stärksten Menschen der Welt. Also es ist ja auch, steckt ja auch in einem Sportler drin, dann sind die auch, egal ob es jetzt 20 oder 25 oder 28, die wollen ja sofort wieder raus, so wie du es beschreibst, ne? Also haben die eine Ader dafür, das aufzunehmen, von dir zu sagen, komm, nimm mal ein bisschen was raus. Wenn du heute 5% oder 10% weniger machst, bist du in 3 Tagen viel weiter als andersrum?
Ja, ich glaube, das hat man in den letzten Jahren dann nochmal wirklich deutlich gesehen, dass ein paar Spieler einfach eine tolle Entwicklung genommen haben, die auch diese Dankbarkeit dann an den Tag legen, dass ich sage, ey, ihr seid gesund, ihr könnt euer Spiel spielen. Ja, wie viele Menschen haben ein Berufsleben, wo die sagen, ey, das ist das Schönste, was ich mir vorgestellt habe. Da gibt's wirklich, weiß ich nicht, 10%, 20 vielleicht, aber 80% gehen zur Arbeit, damit sie ein Einkommen haben und ein Butterbrot auf dem Tisch haben. Also deshalb versuche ich das immer wieder vorzuleben. Und wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich, seitdem ich Trainer bin, merke ich einfach, dass das bei allen da ist. Ja, und klar ist es, braucht es manchmal eine Zeit, und manche haben es auch nicht aufgenommen, aber ich habe es auch da wieder eine Prozentzahl. 70% sind sicherlich eher glücklich gewesen, dass ich die auf diesen Weg gebracht habe, dass ich diese Hinweise gegeben habe. Und ich persönlich hatte niemanden. Ja, das erste Mal hatte ich jemanden mit Wolfgang Frank, der in der Form mal unterwegs war.
Toller Trainer.
Von dem habe ich echt viel dann mitgenommen, dass ich gemerkt habe, okay, es geht um Belastung und Erholung. Nur Belastung, und wir müssen mehr machen als die anderen. Das ist nicht der Weg. Jeder Körper, jeder Geist braucht Erholung, und dafür braucht es Pausen. Und Anpassung passiert in den Pausen. Und die meisten, wenn es schlecht läuft, müssen dann sich präsentieren oder der Öffentlichkeit präsentieren. Ah, wir haben mehr gemacht. Wir können uns beruhigen. Wir haben viel mehr gemacht als die anderen.
Aber der Satz, wir müssen die fitteste Mannschaft sein, den höre ich ja übers Jahr, keine Ahnung, 20 Mal.
Ja. Und ich hab einen Vergleich gehabt. Ich glaube, es war irgendwie mit Heidenheim, die da topfit sind. Ich glaube, Frank trainiert relativ intensiv, war meine Einschätzung zumindest. Und ich war eher derjenige, der jetzt nicht ganz so viel intensive Einheiten hat. Es sind 2 Einheiten in der Woche, die echt intensiv sind. Dann gibt es 2 Einheiten, die relativ locker sind, wo vielleicht Leute sagen, wie so wenig trainieren die. Die Laufleistung in Elversberg, die waren halt so gut. Auch die Sprints, intensiven Läufe, die waren so gut, dass ich sage, das ist meine Methode, dahin zu kommen, dass wir eine gute Laufleistung haben. Und so setze ich das auch fort. Und ich glaube eben an dieses Gesetz von Belastung, Erholung. Das geht nur so. Wir kriegen es nur hin, wenn wir uns pausen können.
Also da gibt's verordnete Pausen, logischerweise. Was machst du in den Pausen? Fährst nach Hause? Wie füllst du deine Batterie wieder auf, dein Level?
Unterschiedlich. Also es ist so, dass ich auch nach Hause fahre, die Familie dann sehe, dass ich mal essen gehe, dass ich vielleicht auch mal einen Film mir anschaue, dass ich spazieren gehe. In der Natur bin ich gerne. Und wenn wir hier sind und haben noch ein paar Dinge zu erkunden, dann gehen wir auch los, meine Frau und ich, und schauen uns Bremen an oder die umliegenden Ortschaften, wo es was Schönes zu sehen gibt, um wirklich einfach und die Neugierde wieder zu befriedigen und nicht die gewohnten Dinge wieder weiterzumachen. Also es gibt viele Möglichkeiten, mal Musik hören und.
Vor wenigen Wochen hat Thomas Scharf bei 3 nach 9 eine Talkshow sein Buch vorgestellt. Und da ging es natürlich auch um seine Zeit hier und um seine Idee, was Fußball angeht. Er möchte die Menschen glücklich machen. Und da gibt es natürlich die Parallele zu Horst Steffen. Ich weiß, mit Parallel zu Trainern auch, ist ja eine Legende hier mit Otto Rehhagel. Mhm. Aber ist das eine Schnittmenge von euch beiden?
Wahrscheinlich ist das so. Also ich habe ihn kennengelernt, ich hatte ihn mal kontaktiert und wollte mich mit ihm austauschen und habe das auch getan. Und also vor 2, 3 Wochen.
Ah, okay.
Ja, und das war sehr angenehm, das Gespräch auch, weil er schon vieles von dem transportiert, wie ich es auch gerne sehe. Erstmal dieser Offensivfußball, der Gedanke, dass man sich um die Jungs kümmern darf, dass es wichtig ist, wie Spieler sich fühlen, dass er seine Arbeit wichtig genommen hat, aber eben sich selbst nicht zu wichtig. Ich glaube, auch da ist eine Parallele. Ich glaube, oder ich bin ganz klar, dass meine Arbeit wichtig ist hier, die ich tagtäglich mache. Aber ich persönlich mich nicht so wichtig nehme und ich glaube, auch das ist etwas, was ankommen darf bei den Spielern.
Aber ist es nicht total schwer, sich nicht wichtig nehmen? Also in der Blase, in der wir uns bewegen irgendwie, also wo alles, jetzt kommt der Trainer von Werder Bremen und hier gibt's eine Einladung, da gibt's eine Einladung und Mensch, du hast gewonnen, super, und jetzt dreimal in Folge zu Hause gewonnen, jetzt klar das Unentschieden, aber gelingt einem das immer?
Das gelingt. Ja, das ist einfach das, was du dir vornimmst. Wir hatten das zu den Gedanken eben schon mal, ja, dass die Gedanken sehr viel beeinflussen. Aber wer beeinflusst die Gedanken? Ja, nur ich persönlich. Also diese ganzen Dinge, es sollte so sein, oder das sind Erwartungen, die vielleicht von außen kommen, und deshalb ist ja so die Grundidee, wir müssen erstmal mit uns im Reinen sein. Wir müssen erstmal wissen, wofür wir da sind, was wir wollen. Und da ist ein Grundsatz bei mir ganz klar gekommen, ich möchte anderen Leuten gut tun. Ja, das, was ich an Liebe in mir trage, möchte ich gern transportieren, mir aber gegenüber auch zeigen. Also zu sich zu stehen, ist auch Liebe, die ich mir gegenüber habe. Und deshalb habe ich da ganz klare Ideen, und am besten kann ich das im Fußball transportieren. In keinem anderen Beruf, glaube ich, könnte ich das so gut machen wie im Fußball. Und deshalb sehe ich einfach, dass jeder in der Lage ist, seine Gedanken selbst zu steuern und dementsprechend zu sagen, ist das heute ein guter Tag oder wird das ein schlechter Tag? Und diese Opferhaltung, oh, der hat mir was Schlechtes getan, jetzt regnet es gerade in Bremen, das ist ja nicht so schön oder so.
Es regnet tatsächlich im Übrigen.
Deshalb sag ich's. Also für mich ist es so, dass ich sage, ich kann immer entscheiden, was ich mache daraus, dann ziehe ich mir einen Regenmantel an, Kapuze drüber, dann kann ich immer noch schön durch den Park spazieren gehen, der ist immer noch da. Und deshalb, also ich, diese Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ist auch ein Grundsatz, den ich transportiere. Neben Wohlwollen, kein anderer entscheidet über dein Leben, nur du selber. Deine Gedanken steuerst du selber, also du hast jeden Tag die Chance, dass dieser Tag der glücklichste deines Lebens wird.
Wenn man da lebt, wo wir leben, stimmt das. Ne? Also es gibt natürlich andere Situationen, gerade jetzt, da funktioniert das einfach nicht, weil von außen so massiv eingewirkt wird, das geht dann nicht. Aber es gibt ja diesen großen Satz, nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben, der stimmt dann schon. Ja?
Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, erstmal wirklich zu sich zu stehen, sich zu mögen, so wie man gerade ist. Auch mit den Schwächen, hin und wieder muss ich schmunzeln, wenn ich sage, ey, Scheibenkleister, hast du das wieder verkehrt gemacht? Ja, aber
zum
das,
Beispiel?
Aber egal. Irgendwelche Themen, wo ich gedacht habe, du Trottel, das hättest du so machen sollen. Früher war wirklich so ein Selbstverurteilen da drin. Mittlerweile ist es Humor, mittlerweile ist es Lächeln darüber, ey, guck mal, ey, hast du wieder einen Krümel auf dem Boden aufgesammelt. Also die Kinder, die sage ich, manchmal streue ich nochmal so.
Du bist so ein ordentlicher Mensch.
Ich bin sehr, sehr penibel.
Ah, sehr gut.
Kann das nicht gut haben, wenn da irgendwie Unordnung ist. Und
tatsächlich.
Irgendwie muss ich vielleicht noch daran arbeiten, das liegen zu lassen und auch mal Unordnung gewähren zu lassen.
Okay, verstehe. Aber dann nehmen wir uns doch jetzt mal mit auf die Trainerbank sozusagen, also zu diesen Glücksmomenten. Zu dem offensiven Gedanken. Was was erzeugt bei dir Glücksmoment jetzt erstmal als Trainer sozusagen, und das spiegelt sich dann auch wieder auf die Tribünen Richtung Fans?
Also erstmal finde ich es ganz toll, dass so viele Leute diesen Sport gut finden, uns anfeuern. Das ist schön, wenn ich merke, dass die Begeisterung von unten so überschwappt. Das Gefühl, dass Menschen dann glücklich sind, wenn wir ein Tor schießen und jubeln und sich freuen. Das ist einfach ein ganzes Stadion jubelt, springt irgendwelchen Wildfremden in die Arme oder den Liebsten in die Arme und freut sich. Das ist doch super, dass ich das machen kann. Was das mache ich? Ich mache es ja nicht, aber irgendwie das erleben kann.
Du bist ein Baustein davon, auf jeden Fall.
Ja, und wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, dass die Jungs an ihre Leistungsgrenze gekommen sind, ohne dass brutale Anstrengung dafür notwendig ist, das zu beobachten, wie gesagt, wenn ein Spiel so läuft, dass wir einen Gegner beherrschen, dass Fehler nur durch die Gegner dann eben kommen, weil alles andere haben wir selbst gut gesteuert und gemacht, dass diese Lösungen schnell da sind, dass wir handlungsschnell sind, dass wir zocken, dass wir Spielfreude haben, dass wir gedankenlos spielen, dass wir laufen, was das Zeug hält, weil es auch Inhalt des Spiels ist. Das macht mir Freude, und am liebsten eben, wenn ein Tor fällt, also so wie gegen Leverkusen, das 3-3, das war so großartig. Ich habe nochmal das x-mal angeguckt nachher, wo das 3-3 fiel. Leo Bittencourt lief durch die Kamera, da hinten jubelten welche, da jubelten welche, wo dieses Gefühl von purer Freude rauskam und keiner wusste, wohin damit. Das ist einfach so, das haben so wenige Menschen und erleben so wenige Menschen, und dafür Dankeschön, dass ich das miterleben kann. Das ist so toll. Und wie gesagt, wenn die aufeinander zulaufen, die Jungs sich in die Arme nehmen, weil sie sich einfach mögen, weil ein Tor gefallen ist, das sind die Momente, die ich meine, wo ich Glück empfinde, wo ich sage, so genau soll es sein. Und es gab immer wieder Spieler, die erstmal auf ihre Trikotnummer gezeigt haben, auf ihren Namen hinten gezeigt haben, und am Ende sind sie als erstes ihrem Mitspieler entgegengelaufen und hatten das sein lassen. Also so viel zur Wirkung, ob das in dem Profigeschäft eben Wirkung hat oder nicht. Es braucht eben dann auch eine Gewohnheit, es braucht dann auch Zeit, es braucht dann immer wieder den Hinweis, hey, du hast nur das Ding reingeschoben, bitte, der Kollege, der hat die Vorarbeit geleistet, lauf zu dem und bedank dich. Das ist eine Frage der Zeit, bis es, glaube ich, dann jeder auch nimmt.
Aber dann, das sprichst du dann auch schon an?
Ich sprich das an, ja.
Also bei den Torschützen, oder war das so eine Grundsatzrede in Anführungsstrichen vorher, was dir wichtig ist? Oder ja, Grundsatzrede ist jetzt ein bisschen groß, aber als du dich vorgestellt hast der Mannschaft, was dir wichtig ist, auf welche Form du Wert legst?
Ich habe nur, weiß ich nicht, ein paar Minuten geredet, weil ich einfach weiß, dass alles im Laufe der Zeit wichtig ist, und die Jungs sind auch gespannt zwar auf die ersten Worte des Trainers, aber mir war es einfach wichtig, dass eine Wertschätzung rüberkommt, dass sie wissen, dass ich sie wertschätze, aber ich auch wissen oder ihnen gesagt habe, dass ich das genauso von ihnen verlange. Ja, dass sie mir gegenüber auch Wertschätzung entgegenbringen und den Physiotherapeuten, den Ärzten, den Trainern, im ganzen Staff. Also das finde ich eine Selbstverständlichkeit, und ich gehe da gerne in Vorleistung, aber sie dürfen auch die Wertschätzung gegenüber anderen Menschen transportieren und haben. Also das war so die erste Ansprache, die ich da gemacht habe. Und dann gibt es halt viele weitere Ansprachen, Kleinigkeiten im Training oder eben Gesten. Die Körpersprache wirkt ja auch sehr, sehr stark. Ob jemand das Gefühl hat, der mag mich oder mag mich nicht, das kann man schon erkennen, wie man die Hand gibt, wie man den Augenkontakt behält oder nicht behält und so weiter. Deshalb gibt es viele Mittel, um zu zeigen, ich mag dich. Und wenn jemand sich gemocht fühlt, so wie er ist, ja, und das ist eben auch, die Jungs sind ja total unterschiedlich. Ich glaube, das habe ich auch gesagt, an das Akzeptieren von Herkunft, von Lebensweise bisher, von der Unterschiedlichkeit, die macht das Leben ja auch spannend und lebenswert. Es gibt Regionen, jede neue Region, die ich kennengelernt habe, und war es nur in Deutschland als Trainer, hat mir neue Dinge gezeigt, und die waren ganz anders als die Überzeugung in anderen Städten, so dass ich gemerkt habe, jeder Mensch wächst auf und denkt, so wie ich bin, ist richtig. Und ich habe eben durch die vielen Erfahrungen gemerkt, dass das überall unterschiedlich aussehen kann. Also habe ich eine größere Toleranz gegenüber den Unterschieden, die es gibt, und muss auch bei der Führung hin und wieder mal Abstriche machen, weil der ist halt so, bei dem kann ich nicht so streng sein, bei dem muss ich streng sein, bei dem muss ich mehr Disziplin einfordern, bei dem anderen muss ich sagen, entspann dich, Kollege.
Wollen wir die Mannschaft mal durchgehen?
Ja, da gibt es sicherlich große Unterschiede und unterschiedliche Herangehensweisen auch, ja.
Es gibt ja diese
Geschichte von Franz Beckenbauer, wo du gesagt hast, Wertschätzung, egal jetzt, ob der dafür zuständig ist, der den Platz so hinbekommt, wie er hinbekommt, ja, oder der Zeugwart. Ja. Bei den Bayern gab es immer so drei Schächte, wo die, also Trikot, Hose, Stutzen, wo die unterschiedlichen Sachen halt reingeworfen wurden. Und da gab es halt einen Spieler, der immer alles auf einmal in einen Schacht geworfen hat. Und das ist dann irgendwann mal bei Franz Beckenbauer gelandet. Und der ist dann hin, den Namen sagen wir natürlich extra nicht. Ich habe gesagt, pass auf, du kannst das jetzt so machen wie die anderen. Trikot Schacht 1, Hose Schacht 2, Stutzen Schacht 3 oder deine Zeit endet bei den, bei den Bayern. So, finde ich ja irgendwie ganz cool, wenn dann auch mal, also so einer, der muss sich ja gar nicht drum kümmern um sowas. Also damals hatte er schon Legendenstatus. Und dann ging es auf einmal. Aber Ansage hat auf jeden Fall gesessen. So offensive begeistert, das haben wir gelernt. Und es gibt ja auch diesen Satz, ein 5-4 besser, ist besser als ein 1-0. Jetzt würde ich behaupten, wenn ich jetzt die 18 Trainer frage, die sagen mir alle, 5-4 ist besser als ein 1-0. Ich glaube, dass es dann so innen drin vielleicht mal ein bisschen eher nach einem 1-0 aussieht, dass die dann sagen, ach komm, kein Gegentor ist immer gut.
Und, ja, also ich würde jetzt eher das 50-50 bezeichnen, weil doch viele sagen, ey, in der Defensive werden die Meisterschaften gewonnen und so weiter und zu Null ist uns wichtig. Also ich fand das zumindest eine Zeit lang überbetont und ich finde, die Menschen kommen ins Stadion, weil sie vom Tor irgendwas sehen wollen und das tut mir dann eben manchmal in der Seele, wenn wir es nicht schaffen, das durchzubringen, dass wir viele Torschancen uns erspielen oder die Leute das Gefühl haben, ey, sag mal, was ist denn hier, kommen gar nicht durch, das ist so ein 0-0-Spiel am Ende, wir haben auch zweimal 1-0 gewonnen hier, das ist dann auch zu nehmen, also wenn wir 1-0 führen, dann werde ich nicht sagen, ja, jetzt gehen wir aufs zweite, dritte in den letzten drei Minuten, ja, dann werde ich auch gucken, dass es 1-0 gehalten wird, aber 87 Minuten dürfen wir dann schon auch noch Vollgas geben und gucken, dass wir das zweite Tor machen.
Du hattest ja einige Trainer, wir haben schon ein paar angesprochen. Es gibt ja diesen Satz, ja, für den Trainer, da haut man sich richtig rein irgendwie. Da, also noch mehr Klischees, keine Ahnung. Für den gehen wir durchs Feuer und wie die ganzen Sätze so sind über die ganzen Jahrzehnte. Hattest du einen, wo du sagst, ja, das war wirklich besonders, also wenn der gesagt hat, komm, das und das erwarte ich von dir, dass du da noch mal anders reingegangen bist als bei anderen Trainern. Gibt's das?
Nee, also da ich überehrgeizig war, hatte ich da diesen Anspruch wirklich für mich selbst in jedem Spiel Gas zu geben. Ich weiß, ich war Mittelfeldspieler und ich habe oft stundenlang nach den Spielen auf der Couch gelegen vor Bauchschmerzen, weil ich einfach mich überfordert hatte, weil ich einfach wir hatten mal in der Amateurmannschaft gab es eine Länderauswahl-Endspiel. Dann spielten gegen Baden-Württemberg und die haben das 4-1 kurz vor Schluss gemacht und ich habe dann nochmal versucht, mit Gewalt ein Solo zu machen, hole eine Ecke raus und schrei alle anderen, ey, los jetzt hier! Und Thomas Strunz läuft zur Ecke, der hat die geschossen und guckt mich an und sagt, hast du es nicht kapiert, wir haben das Spiel verloren. Ja, also so war ich, deshalb war ich für mich oder was weiß ich, durchs Feuer gegangen. Ich hatte viele Trainer, die ich geschätzt habe, aber ich habe jetzt nicht zwingend für den Trainer gespielt oder bin für den mehr gelaufen.
Ist denn Pokal wichtiger oder dann solche Geschichten wie Woltemade oder Aslani, wir können jetzt noch ganz viele andere Spieler nennen, da mitgeformt zu haben?
Also ich finde, beides ist total wichtig. Also ich persönlich bin froh, wenn die Jungs sich entwickeln. Ich bin persönlich, wenn ich eine Resonanz bekomme, die gut ist, dass die Jungs sich wohlgefühlt haben, dass sie sich verbessert haben dadurch, dass sie mit mir gearbeitet haben, das ist mir wichtig, aber persönlicher Erfolg ist mir auch wichtig. Also ich feiere gerne auch einen Pokal oder sonst was. Also ein Sieg ist auch für mich immer eine Belohnung. Das bleibt so. Das wird ein Lebensthema sein. Gewinnen, verlieren. Ich weiß zwar, dass beides dazugehört, aber am liebsten gewinne ich trotzdem weiterhin. Und das ist weiter Antrieb zu sagen, ey, wir wollen so gut arbeiten, dass wir viele Spiele gewinnen. Und ich bin nicht zufrieden, wenn wir ganz viel verlieren. Und der eine hat sich dann so entwickelt, dass ich sage, der ist dann groß geworden und trotzdem freue ich mich über nichts und egal, welche Entwicklung die einige Spieler genommen haben, die dreimal abgestiegen sind in der dritten Liga, kommen zu Elversberg in die Regionalliga, sind dann irgendwann Zweitligastürmer und treffen in der zweiten Liga, wo alle gesagt haben, ja, in der dritten Liga dreimal abgestiegen, das ist ja komisch, Lukas Schnellbacher, davon spreche ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob er dreimal abgestiegen ist oder zweimal, auf jeden Fall war wahrscheinlich seine Zweifel, ob er Drittligaspieler ist, vielleicht auch da und auf einmal spielt er zweite Liga und spielt's top.
Mhm. Dann passt ja dieses Zitat jetzt wirklich sehr gut. Es ist eigentlich egal, oder man wird nicht glücklicher, je höher man spielt. So, also das finde ich auch immer so interessant. Wenn du jetzt guckst, keine Ahnung, wirst du ein Bezirksligameister, das sieht in der Kabine genauso aus, als wenn du Meister in der Fußball-Bundesliga wärst. Genau. Und ich glaube, deswegen hält das Spiel auch so, die Leute so sehr zusammen.
Ja. Ich glaube, dass es die Komplexität des Spiels ist und durch die Komplexität dieses Unberechenbare. Ja, ich glaube, dass nicht klar ist, wer gewinnt. Meistens Bayern München, aber auch da ist es so, das habe ich mal auf einem Vortrag gesagt, es gibt Vereine in Deutschland, die mit Platz 2 in der Bundesliga nicht zufrieden sind. Ich war damals eben Zweitligatrainer in Elversberg und das, glaube ich, das drückt einiges aus. Ne? Also wir wären mit Elversberg eben glücklich, in der Bundesliga gelandet zu sein, und wir in Bremen wollen jetzt eben Europapokal haben und die Frankfurter erleben jetzt, dass dann Europapokalnächte gerade auch manchmal Niederlagen gibt, die auch deftig ausfallen und man sich gar nicht so gut fühlt. Also ich glaube, das Hecheln nach noch mehr ist ein Grundproblem unserer Welt. Eine Zufriedenheit zu haben mit dem, was ist, finde ich total wichtig. Und trotzdem zu sagen, ey, den nächsten Schritt, den will ich erreichen, weil wir es können, weil wir in der Lage dazu sind. Das finde ich einen Ansatz, wo ich sage, eine Grundzufriedenheit zu haben. Und wenn obendrauf was kommt an Erfolg, an Ergebnis, an Resonanz, dafür Danke sagen, dass es so gekommen ist. Aber die Grundarbeit der Zufriedenheit, die findet vorher statt. Und wenn du das nicht machst, dann brauchst du den nächsten Sieg und bist dann genauso, wie ich das als Spieler war, total enttäuscht 2 Tage lang und hast wenig Selbstvertrauen, weil du das, weil du die Chance vergeben hast, weil du ein Tor verursacht hast oder einfach insgesamt schlecht warst. Mhm.
Glück muss man können, hat mal irgendjemand gesagt. Ne? Das ist ja auch ein entscheidender Faktor. Ne? Man hat ja manchmal das Glück, je größer das Auto, desto größer das Glück bei den jungen Profis, wenn die mit ihren Riesenschlitten ankommen. Ich kann es ja verstehen. Ne? Also die verdienen viel Geld und können sich dann auch leisten. Wofür sie es ausgeben, ist ja am Ende wurscht. Aber ja. Da fahren ja manchmal die tollsten Dinger vor. Das ist schon.
Also ich habe gestern einen Wagen gesehen eines Spielers, da habe ich gesagt, wow. Geiles Auto. War wahrscheinlich ein etwas teures Auto. Also, dass die Jungs sich dann von ihrem Verdienten, weil sie es auch bekommen haben, sich was leisten können, finde ich, darf sein. Und der Neid, wieso fährt der so ein teures Auto, muss auch nicht unbedingt sein. Also, manchmal.
Nee, das habe ich, ich schmunzel dann so ein bisschen. Ne? Dann sind die auch manchmal golden und dann ist ein Lamborghini in ganz flach und so, aber. Mein Gott, warum nicht? Ja? Das, genau. Ich hätte es genauso gemacht. Wenn ich mit 20 so viel Kohle gehabt hätte, hätte ich auch, keine Ahnung, Porsche Pelzmantel.
Ja, und ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, das zu tun, weil mein Papa und meine Mama gesagt hätten, ey, Bescheidenheit ist das Größte, was du hier lernen solltest. Und Mitgefühl mit Menschen, also ich habe eigentlich das, was ich bin, habe ich meinen Eltern zu verdanken oder die sind schuld oder wie man auch immer sagt. Also die haben schon.
Aber das gibt's jetzt auch so weiter, ja, an Kinder, Kindeskinder.
Nein, also ich versuche meine Werte zu vermitteln bei den Kindern und bei den Enkelkindern auch und eben auch links und rechts, ob die das machen oder nicht machen, jeder geht seinen eigenen Weg. Also ich bin kein Lehrer, muss ich sagen. Also ich versuche zu transportieren und mein Glücklichsein eben zu begründen mit der Art und Weise, wie ich das mache. Und es gibt unterschiedliche Wege, um glücklich zu sein. Also da braucht keiner mir folgen, aber ich habe das Gefühl, dass es eben nicht schlimm ist, wenn ich das jetzt öffentlich mache, wie ich das mache, weil ich mich gut damit fühle. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ey, genau so mache ich es auch und fühle mich danach besser, hab ich doch was Gutes gemacht.
Warum hattest du keine Glücksmomente, wenn du gegen Brian Laudrup gespielt hast?
Ach, der Sausack. Also der war halt so gut, der Junge, muss ich sagen.
Ihr habt in Uerdingen zusammen gespielt.
Ja, genau, ein Jahr in Uerdingen, leider nur ein Jahr. Also ein toller Junge, auch vom Auftreten, hat mir seine Mentalität richtig gut gefallen. Ich mag ihn sehr oder habe ihn damals gemacht. Ich weiß nicht, wie er sich jetzt entwickelt hat. Aber im Training war es halt oft so, dass der mit seinen Dribblings, der war so antrittsschnell, dass ich ausgespielt war. Und er hatte halt gern diesen Move gehabt, den Gegner wieder kommen zu lassen und nochmal auszuspielen, weil er irgendwie keine richtige Spielfortsetzung sah. Das lag in ihm, das hat er bei Bayern München auch gemacht. Aber der war halt dann wieder so gut, dass er wieder an mir vorbeikam und irgendwann im Training, nachdem ich das 3-4 Mal hinter mich bringen musste, habe ich ihm gesagt, ey, verarsch mich einfach nicht. Spiel weiter, schließ ab, spiel den Ball ab, aber warte nicht auf mich, um mich nochmal auszuspielen. Also bewundernswert, wie gut der Junge war und wie toll der Fußball gespielt hat.
Ja, also den schlimmsten Unterschied, den ich mal erlebt habe, ich habe Sport studiert, großer Schwerpunkt Fußball und dann gibt es immer ein Abschlussspiel gegen die gerade den Fußballlehrer machen. Und Bumko und Schar hat gerade aufgehört, war bei Leverkusen. Und der Dozent sagt mir, du spielst gegen Bumko und Schar. Ja gut, so schwer kann es ja jetzt nicht sein. Er ist in den ersten 20 Minuten 20 Mal an mir vorbeigeflogen. Erich Rutemöller hat dann gesagt, komm Sebastian, ist nicht deine Liga, mach mal, du machst für dich jetzt mal Pause jetzt. Wahnsinn, aber jetzt geht's Sonntag gegen den HSV.
Ja.
Das ist natürlich hier, also weil der HSV auch wieder da ist, logischerweise nach langer Zeit, hat dich das Spiel schon irgendwie gepackt, hat sich schon im Griff quasi, weil das ist natürlich einfach ein besonderer Moment, wenn Werder wieder gegen den HSV spielt.
Mittlerweile ist das schon auch ganz klar. Ich bin in Bremen angekommen und weiß, dass es ein Derby ist, worauf alle warten. Und ich glaube, in der Bundesliga waren es jetzt 7 Jahre her, dass das letzte Derby stattgefunden hat. Also alle fiebern diesem Derby entgegen. Insofern brauchen wir keiner diese Woche nochmal den Hinweis zu geben, dass es ein besonderes Spiel ist.
Wie ist die Herangehensweise, wenn wir jetzt mal ganz aktuell bleiben? Wir sind da jetzt 3 Tage vor dem Derby quasi mit unserer Ausstrahlung.
Ja, noch unemotional, vielleicht später im Training dann wieder ein bisschen emotionaler, weil wir schon darauf vorbereitet sein müssen, dass eine hohe Aktivität da sein wird, großer Kampfgeist gefordert sein wird. Inhaltlich wird es genauso sein wie bei den anderen Spielen, dass wir schauen, wie der Gegner spielt, welche Lösung wir da haben, können wir aus dem Repertoire schöpfen, was wir bisher angeboten haben, oder müssen wir eine spezielle Lösung gegen den HSV anbieten in beide Richtungen und Umschaltsituationen, dann werden natürlich die Standards analysiert, dass wir gucken, da sind wir einfach inhaltlich gut vorbereitet und hoffen, dass wir eine gute Trainingswoche haben. Wir haben jetzt ein paar angeschlagene Jungs, die Erkältungen haben und, sodass ich hoffe, dass alle sich bis zum Sonntag erholen. Gott sei Dank spielen wir Sonntag erst, dass sich einige von ihren grippalen Infekten erholen können und dass wir eine Top-Truppe in Hamburg dann haben werden.
Zum Abschluss. Ich habe gehört, du hast immer eine besondere Playlist und lässt dich so ein bisschen inspirieren. Wie oft wird die gewechselt und ist Last Christmas von Wham schon drauf jetzt?
Last Christmas ist noch nicht drauf. Es gibt immer wieder eine Playlist für das Jahr. Also ich starte dann immer am 1.1.
Ist aber jetzt schon durchgenudelt so ein bisschen.
Ja, ich muss die auch nicht täglich hören. Also ich habe da schon unterschiedliche Themenfelder. Manchmal nehme ich doch noch auch ältere 80er-Jahre-Lieder. Best-of habe ich gemacht, aber eben auch mal so Trance-Musik. Das glaubt keiner, dass ich mit paar und 50 Trance höre. Das ist auch zum Kopf ausschalten mal ganz gut. Und da sind halt alle Dinge drauf, die mit Emotionen zu tun haben oder eben Lieder, die ich gerne höre. Aber oft weiß ich, okay, du hast das gemacht. Das gab mal eine Filmmusik, wo ich sage, ey, das war ein guter Film, bewegender Film, dass da in der Kabine laufen manchmal die merkwürdigsten Lieder.
Ach, du verbindest das dann immer mit Erinnerung sozusagen?
Ja, okay, mit Erinnerung und Emotionen. Ja, aber nicht alles, weil, wie gesagt, manche Lieder, die sind einfach gut, die landen dann eben auch in der 2025 Playlist und aber eben auch, wenn die Jungs gefeiert haben und ich gesehen habe, wie ausgelassen sie sein können nach einem Sieg, dann kommt so ein Lied da eben auch mal rein und ich weiß ganz genau, wenn ich das höre, muss ich schmunzeln, ach, guck mal, damals in der Kabine.
Vielleicht ist so irgendwann die Hintergrundmusik von der Champions League.
Von der Champions League, also ich habe hier schon ein paar Werder-Lieder in meiner Playlist 2025 drin, ja.
Sehr gut, schönes Schlusswort. Vielen Dank,
Frau
Steffen, war sehr spannend. So, das war's, Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media mit Horst Steffen, dem Trainer von Werder Bremen. Überall, wo es Podcasts gibt und in langen Ausschnitten auch bei Sky alle 2 Wochen. Unbedingt anhören oder anschauen. Sehr spannender Mensch und Trainer.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.